Der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie mit Jasmin Frank Holzfuß. Informationen, Interviews und Einblicke in die Praxis. Für Coaches, Therapeutinnen und Therapeuten und alle, die professionellen Input für ihre Partnerschaft und Sexualität hören wollen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Paartherapie und Sexualtherapie. Schön, dass du dabei bist. Heute ist wieder der Jens Schwarz zu Gast und zwar geht es um das Thema Erste Hilfe für Coaches und TherapeutInnen. Und wir haben ja schon eine Auftaktfolge gemacht, in der wir schon mal auf das ein oder andere Thema eingegangen sind, auch warum der Jens da Experte ist. Er ist ja Rettungssanitäter und Ausbilder für Erste Hilfe. Und heute wollen wir mal ganz chronologisch vorgehen, was kannst du als Coach oder Therapeutin denn alles gut gebrauchen? Und wir gehen einfach alphabetisch vor, denn es gibt ein A, B, C in der Ersten Hilfe und wir fangen mit dem A an. Jens, was ist denn das, was unter A alles fällt? Und so wie ich dich verstanden habe, fangen wir mit dem an, was viele vielleicht am einfachsten finden, im ersten Moment aber dann doch kompliziert werden kann, nämlich mit dem Anrufen.
Genau, hallo Jasmin, schön, dass ich wieder heute bei dir sein darf. Ja, wir wollen heute uns mal überlegen, was kann denn überhaupt in der Coaching-Praxis passieren? Und das ABC macht mir Sinn, auch in meinen Erste-Hilfe-Kursen fangen wir manchmal an zu überlegen, was gibt es denn eigentlich, wenn ich mir das A vornehme, überhaupt für Notfälle, die ich mir vorstellen könnte. Unter A wie Atemnot, denke ich, könnte auch die akute Hyperventilation fallen. Es könnte die Atemnot auch ein Erstickungsnotfall sein. Es könnte natürlich im schlimmsten Falle der komplette Atemstillstand sein, wo ich überlegen muss, muss ich jetzt jemand beatmen? Ist das Mund zu Mund oder ist das Mund zu Nase eigentlich möglich? Muss ich das unbedingt, auch wenn ich das gar nicht möchte? Also diese Dinge, die im Coaching tatsächlich auch passieren können. Ein Beispiel, das mir selbst auch begegnet ist, ist ein akuter Asthmaanfall in der Praxis. Das bedeutet, jemand hat sich aufgrund vielleicht auch einer Stresssituation in etwas hineingesteigert und hat dort einen akuten Asthmaanfall bekommen. Jetzt gibt es viele Fragen, die ich mir stellen kann. Und die erste Frage wäre dann, wo muss ich eigentlich anrufen in einem akuten Notfall? Die meisten Menschen kennen natürlich unsere Notrufnummer, aber wir wollen da heute nochmal auch näher drüber eingehen.
Genau, so ist es, denn es gibt ja bekannte Notrufnummern, international bekannte, glaube ich sogar, sind die überall gleich, wäre ja schon mal so auch eine Frage, die sich stellt, aber auch es gibt ja die normale Notrufnummer, es gibt die Gift-Notrufzentrale, es gibt aber auch noch viel mehr. Wo ruft man denn jetzt für was an, Jens?
Der gute Ersthelfer ist in der Lage herauszufinden, ist das ein Notfall? Ist das kritisch, was ich gerade vor mir sehe? So wird auch der Notfallsanitäter, mein Beruf ist ja der Notfallsanitäter, ausgebildet, dass man sich die Frage stellt, ist das kritisch, was ich hier gerade vor meinen Augen sehe? Wenn jemand vor dir sitzt und akute Atemnot hat, das heißt, du beobachtest sogar, dass sich die Hautfarbe ändert, dass die Person, dass der Klient auch Panik hat, dass der auch keine Luft bekommt, dann wählst du immer die europäische Notrufnummer, die natürlich in Deutschland auch die 112 ist. Ein bisschen spaßhalber ist es, dass ich in meinen Kursen gerne sage, wann ist der Tag des Notrufs in Deutschland? Und gerade vor kurzem war ich ja hier im Institut und dann konnte man sagen, es ist noch nicht so lange her, am 11. Februar, also die 112 wäre die richtige Nummer für den Notfall. Bei der 112 meldet sich eine zentrale Leitstelle. Dort sind die Mitarbeiter ausgebildet in Kommunikation. Die wollen natürlich erstmal wissen, wo befindest du dich genau, wo ist der Notfall. Man soll so nah wie möglich beschreiben, ich befinde mich in dieser Straße, in dieser Hausnummer, wie muss man in das Haus kommen, im ersten Stock, man muss hinten rum, ums Haus herum oder wo befinde ich mich gerade auch, wenn ich in einem Coaching bin, dass ich in der freien Natur gerade befindet. Es gibt die sogenannten Forstrettungspunkte, die ich mir durchaus auch mal vielleicht merken kann oder ein Bild machen kann, dass ich sagen kann, ich befinde mich in diesem Bereich, damit die Leitstelle mich gut findet. Also die 112 wäre die Notrufnummer, die ich im akuten Notgeschehen brauchen könnte.
Ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass du beschreiben kannst, wo du bist, hört sich erstmal einfach an. Aber viele Coaches, Therapeutinnen beginnen ja so, dass sie sich zum Beispiel in andere Räumlichkeiten einmieten, noch keine eigene Praxis haben. Also, dass du auch da ganz klar sagen kannst, wo bist du, wo machst du das überhaupt? Und wenn du zum Beispiel die Coachings oder Therapie im Freien machst, diese Forstrettungspunkte kenne ich auch von der WanderführerInnen-Ausbildung, dass du deine Strecken eben kennst, die du läufst, nicht einfach irgendwo entlang gehst, sondern ganz klar hast, du gehst eine bestimmte Strecke und da sind zum Beispiel diese Rettungspunkte. Gibt es noch andere Notrufnummern, zum Beispiel Vergiftung? Es könnte ja sein, jemand hat irgendwelche Tabletten genommen, eine Überdosis davon versehentlich oder hat im Freien möglicherweise irgendetwas gegessen. Oder gibt es noch andere Rufnummern, die wir brauchen können als Coaches und TherapeutInnen?
Die Nummern, die man sonst noch so vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf gerne haben kann, sind natürlich die Nummern für die Polizei. Die 110 ist auch bundesweit bekannt. Wenn es zu irgendeiner Situation kommen sollte, ist die 110 die Nummer für die Polizei. Alle anderen Nummern, zum Beispiel, Jasmin, die Gift-Notrufnummer, könnte man eher als Informationshotline verstehen. Es gibt in Deutschland insgesamt 9 Gift-Notrufzentralen. Die sind auch immer von einem Arzt besetzt. Wir rufen häufig dort auch aus dem Rettungsdienst mal an und fragen einfach etwas nach, wenn wir nicht sicher sind, ob jetzt vielleicht die Kombination zwischen Alkohol und Medikamenten tatsächlich so intensivpflichtig sind, dass der Patient in die Klinik müsste, und lassen uns dort auch manchmal einfach nochmal Tipps geben. Die Nummern kann man also auch einfach immer nochmal kurz nachschauen. Die meisten Giftnotrufnummern haben die 19240. Dazu muss ich einfach gucken, wo befinde ich mich gerade, und rufe dort dann mit der Vorwahl an, in Mainz zum Beispiel, und frage dort einfach nach, ist das, was wir gerade vorfinden, was wir haben, gefährlich? Brauche ich da weitere Hilfe? Vielen Zuhörern ist vielleicht auch die Nummer des ärztlichen Notdienstes schon mal begegnet. Das ist die 116117. Den ärztlichen Notdienst brauchen wir in unserem Kontext des Coachings mit einem Klient zu arbeiten, vielleicht eher nicht. Es ist etwas, was man braucht, wenn man an einem Wochentag ab 18 Uhr, samstags, sonntags oder auch am Feiertag Hilfe braucht, die man normalerweise mit seinem Hausarzt besprechen würde. Dort kann man versuchen, einfach den ärztlichen Notdienst zu kontaktieren. Das ist manchmal auch nicht so einfach, weil die Stelle natürlich auch sehr stark frequentiert ist, gerade am Wochenende. Es gibt da sehr unterschiedliche Erfahrungen, auch meiner Teilnehmer im Erste-Hilfe-Kurs. Manche machen den Daumen weit nach oben und sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht, ich bin gut beraten worden. Der Arzt kam sogar als Hausbesuch zu mir nach Hause, während andere Teilnehmer manchmal dann auch sagen, nee, das war dann doch nicht die Hilfe, die ich dort erwartet hätte. In einer akuten Notfallsituation ist es aber immer die 112, die wir benötigen, und nicht die 116, 117. Wie nochmal wiederholt, das ist die ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale, die ich als Beispiel bei Rückenschmerzen über längere Tage schon, der Hausarzt ist nicht verfügbar, anrufen würde.
So, dann haben wir unter dem Punkt A, unter dem Buchstaben A schon mal alles abgearbeitet und machen jetzt weiter mit einem wichtigen Aspekt, der auch unter das A fällt, nämlich Atmung. Und da kann ja alles Mögliche von verlangsamter Atmung bis schnellerer Atmung passieren. Wir können dich jetzt über den Podcast natürlich nicht ausbilden in dem Sinne. Dafür braucht es eben die Erste-Hilfe-Kurse. Aber was wichtig ist, dass du als Zuhörer, Zuhörerin schon mal so ein Gefühl dafür bekommst, was könnte so passieren und was wären vielleicht allererste Schritte, die du da unternehmen kannst. Jens, wenn du da vielleicht ein paar Beispiele hast.
Beim Thema Atemnot kann es auch sehr viele verschiedene Aspekte haben. Ich fände es gut, wenn der Coach jeden Klienten, den er bei sich zum Coaching begrüßt, auch einfach mal fragt, was gibt es denn für mich als Coach zu beachten? Gibt es Vorerkrankungen? Gibt es Medikamente, die du vielleicht dabei hast? Und im Falle des Falles, wie müsste ich dir helfen, um vielleicht dieses Medikament auch dir anzureichen? Wir wissen, als Ersthelfer ist es uns natürlich nicht erlaubt, Medikamente einem anderen Menschen zu verabreichen. Gerade in einem meiner letzten Kurse war ein Teilnehmer, der ein Notfallpack dabei hatte, weil er sagte, er hat eine sehr, sehr starke Erdnussallergie. So kann es dir auch gehen, du bist mit einem Klienten unterwegs und plötzlich wird er vielleicht gestochen von einer Wespe, von einer Biene und entwickelt dort unterwegs einen allergischen Schock, der auch mal sehr, sehr schnell lebensgefährlich und lebensbedrohlich werden kann. Gut ist jetzt ein guter Ersthelfer, der weiß, in einem solchen Notfall muss ich schauen, was steht dort im Vordergrund. Ist es der Kreislauf, der schwach ist, und ist es der Patient oder ist es der Betroffene, der vielleicht Atemnot bekommt? Und so gibt es bei dem Thema A zum Beispiel den allergischen Schock. Es gibt den Patienten oder den Betroffenen, für uns sind es ja Betroffene, der einen akuten Atemstillstand vielleicht kriegen kann. Es gibt die Betroffenen, die akut auch hyperventilieren können. Das hatten wir schon mal gesagt. Und wir wollen jetzt in dieser Folge mal einmal näher eingehen auf das Thema, was mache ich mit jemand, der tatsächlich akute Atembeschwerden hat aufgrund einer Allergie, was sofort ein Notfall wäre und immer den Notruf, wir erinnern uns, die 112. nötig gemacht.
Ja, das ist sehr spannend. Noch eine kurze Frage jetzt zu diesem Notfallpackage. Wenn wir einen Klienten haben, wie du auch sagst, der zum Beispiel eine Erdnussallergie oder sonst irgendeine Allergie hat gegen Bienen und Wespen und so weiter und sagt uns, er hat immer so ein Notfallpackage dabei. Dürfen wir ihm im Notfall das dann verabreichen oder nicht?
Eine Frage, die sehr, sehr häufig im Erste-Hilfe-Kurs auch gestellt wird. Prinzipiell kann man sagen, Medikamentengabe durch Ersthelfer ist erstmal nicht erlaubt. Man soll niemand anderem irgendwelche Medikamente verabreichen. Jetzt ist es in diesem Fall aber etwas anderes. Es ist die Situation, wir haben jemand, der eine akute allergische Reaktion zeigt. Akute Reaktionen wären ja zum Beispiel der Patient oder der Betroffene. In dem Fall ist es ja, mein Klient hat plötzlich rote Flecken im Gesicht, die Augen quillen an, die Lippen sind angeschwollen, vielleicht Pusteln auf der Haut. Es könnte sein, dass mein Klient über akute Bauchschmerzen auch klagt, manchmal auch Durchfall, Unterbrechen dazukommt und als wichtigstes Symptom auch plötzlich Atembeschwerden bekommt. Manchmal sagen die Betroffenen, ich habe so ein Kratzen im Hals. Ich merke direkt, dass mir irgendwie der Hals zuschwillt. Und das ist schon ein sehr, sehr gefährlicher Moment, weil durch die Allergie kann es sein, dass die Luft in den nächsten Minuten immer weniger wird und ich akut etwas tun müsste. In diesem Notfallpack hat der Klient oder der Betroffene, der Mensch, der von seinem Arzt etwas bekommen hat, um im akuten Notfall sich eigentlich selbst die Hilfe zu leisten. Er bekommt einmal vielleicht einen Saft mit Cortison, er bekommt einmal einen Saft mit einem sogenannten Antihistaminikum, das könnte Fenestil oder Tafegil-Saft sein, und er bekommt eine Notfallspritze mit Adrenalin gepackt, und das soll er, wenn möglich, immer auch bei sich tragen. In einem akuten Notfall, wo ein Mensch durch eine Allergie keine Luft mehr bekommt, er droht zu ersticken, würde also auch kein Richter dieser Welt sagen, sie haben das nicht gedurft, sie haben eine Körperverletzung begangen, sondern jeder Richter dieser Welt würde sagen, sie haben im besten Wissen und Gewissen gehandelt, und weil sie gesehen haben, es handelt sich um eine Allergie, weil sie gesehen haben, es handelt sich um jemand, der droht akut zu ersticken. Der Rettungswagen war noch nicht da. Deshalb haben sie dieses Medikament verabreicht. Wir üben ja im Erste-Hilfe-Kurs immer auch gern mal mit einem Trainer. Jasmin kann sich erinnern, wie man das macht. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Satz, den man dazu sagen darf. Bei der Abgabe von einem Adrenalin-Fast-Checked, von einer Spritze in den Oberschenkel, kann man nicht so viel falsch machen. Man muss es mal gesehen haben, man darf es mal ausprobiert haben, vielleicht im Erste-Hilfe-Kurs, aber man kann dadurch auch nichts verschlechtern. Aber man kann jemand damit das Leben retten.
Ja, und das ist ja auch sehr beruhigend zu wissen, man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Und ich fand das auch gut, dass wir das geübt haben in unserer Ersthelferausbildung im Erste-Hilfe-Kurs, dass wir einfach gesehen haben, wie sieht so etwas aus, wie funktioniert das, gerade wenn wir Klienten, Klientinnen haben, die sagen, ich bin Allergiker, Allergikerin, ich brauche dieses Medikament im Notfall. Und bei Allergien ist ja eben das Thema auch Atemnot, das heißt, du hast einen Notfall. In diesem Fall hatten wir jetzt ein Notfall-Package, das uns der Klient, die Klientin vorher auch schon gezeigt hat. Aber wie ist das denn, wenn jetzt jemand weniger atmet oder Atmungsprobleme hat und wir haben nicht so ein Notfall-Package? Was machen wir denn dann?
Also bewusst muss einem sein, dass immer, wenn es zu einer Atemstörung kommt, wenn jemand Atemprobleme kriegt auf eine Allergie, dass es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall handeln wird oder auch kann. Es muss also relativ zügig auch die Nothilfe alarmiert werden. Wir hatten über die 112 ja schon mehrfach gesprochen. Und besonders im Kontext eines Spaziergangs, eines Besuchs im Wald irgendwo, muss ich natürlich so genau wie möglich beschreiben, wo befinde ich mich gerade, dass der Rettungsdienst mich auch schnell finden kann. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Betroffene Medikamente braucht, ist sehr hoch. In der Zeit, und in Deutschland könnte man sagen, dauert es im Schnitt in der Regel 7 bis 8 Minuten, bis der Rettungswagen eintrifft. Und das ist dann auch nur im Idealfall so. In der Zeit, bis der Rettungswagen kommt, muss ich versuchen, die Vitalparameter des Betroffenen weiterhin zu kontrollieren und zu erhalten. Das bedeutet, bei Atemnot muss ich jemand mit Oberkörper hoch, auch vielleicht auf eine Bank setzen, auf einen Stuhl setzen. Manchmal hilft es auch, einfach auf der Erde zu sitzen, die Hände nach hinten etwas zu nehmen, damit man gut durchatmen kann. Man möchte versuchen, die komplette Rippenmuskulatur mit einzusetzen. Gerade bei der Atemnot könnte es sein, dass man ein fast pfeifendes Atemgeräusch bei der Einatmung hört. Immer dort, wenn der Kehlkopf anschwillt, kann es sein, dass es dort zu einer pfeifenden Atmung kommt. Wenn wir unser Erste-Hilfe-Equipment in der Nähe haben und hoffentlich auch vielleicht auf dem Spaziergang mitgenommen haben, haben wir diese Kältekompresse. Die würden wir jetzt aktivieren und vielleicht in ein Dreiecktuch einwickeln und dem Betroffenen um den Hals legen. Dort hin, wo wir denken, dort ist es vielleicht auch, vielleicht ist ja jemand gestochen worden. Also man möchte mit der Kälte versuchen, damit die Schwellung nicht zu stark wird und doch noch die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes genutzt werden kann. Wenn ich allerdings bei einer Allergie auch mal sehen sollte, es dreht sich weniger um eine Atemnot, sondern es geht eher um den Blutdruck. Es gibt Menschen, die reagieren vorerst auf die Allergie, damit der Blutdruck abfällt. Dann wäre es etwas anderes, dann würde man dem Betroffenen die Beine hochlagern. Also die sogenannte Schocklage, man könnte hier auch sagen, die Schocklage bei einer Allergie, also allergischer Schock zu machen. Und das ist immer ein bisschen rauszufinden, wie verhält sich mein Klient in diesem Moment. Hat er Atemnot oder geht es eher um das Thema Kreislauf? Man kann das manchmal sehen. Der Betroffene ist blass im Gesicht, hat Schweißausbruch und man kann dort sagen, wir legen mal etwas die Beine hoch. Dieser Zustand wird sich im Normalfall auch wieder etwas bessern.
Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall bis dahin. Das waren jetzt schon wichtige Informationen. Was machen wir als Coach, Therapeutin, wenn in unserer Praxis jemand zum Beispiel einen allergischen Schock hat oder eine starke allergische Reaktion? Erste Impulse zum Thema, wie gehe ich damit um, wenn es mit der Atmung nicht so funktioniert? Oder aber auch, wenn mit dem Kreislauf was ist und womit wir begonnen haben, wo rufe ich überhaupt an als Coach oder Therapeutin? Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir werden uns diesem Thema noch in weiteren Folgen widmen, das ABC durcharbeiten, denn es ist ja wichtig, dass du auch in deiner Praxis gut aufgestellt bist. Zugleich ersetzt dieser Podcast natürlich keinen Erste-Hilfe-Kurs, kann dir aber schon mal ein Gefühl dafür geben, wie wichtig es ist, bestimmte Dinge einfach zu wissen, weil sie auch in deiner Praxis vorkommen können. Wenn du zum Thema Erste Hilfe für Coaches und Therapeutinnen noch Fragen an den Jens Schwarz hast, kannst du ihn über www.teachtimeseminare.de erreichen, das ist die Webseite, oder eine E-Mail schicken an teachtimeseminare@online.de. Wenn du Impulse, Anregungen, Ideen, Fragen zum Podcast allgemein hast über Paar- und Sexualtherapie, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an info@therapieundausbildung.de. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du eine gute Bewertung hinterlässt und natürlich auch zukünftig bei den nächsten Folgen dabei bist. Danke dir, dass du uns heute deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und wünsche dir weiterhin, dass du tust, was du liebst und liebst, was du tust.
Paartherapie und Sexualtherapie begeistern dich? Dann geh jetzt auf www.therapieundausbildung.de. Dort findest du Informationen, Workshops und unsere Ausbildung. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit für dich.